Als ich so 22, 23 war, kam mal irgendein Manager auf mich zu und wollte aus mir so einen tollen Schlagersänger machen. Und da hat sich die Mama auch so, obwohl wir eine arme Familie waren, aber so dagegen gewehrt und hat gesagt, bleib du bei deiner Kunst, Konstantin. Mach den Fehler nicht.
Tja, Konstantin Wecker hätte ein Schlagersänger werden können. Unvorstellbar, oder? Immerhin hat der Münchner schon als Bub bewegende Gedichte geschrieben, von Anarchie und Freiheit geträumt und ein Leben als freier Dichter führen wollen. Na, das ist ihm dann ja auch gelungen. Er hat Poesie und Musik zusammengeführt und berührt damit seit über 50 Jahren sein Publikum. Er singt und schreibt gegen Faschismus und Diktatur und er hat auch gar nichts dagegen, als politischer Träumer bezeichnet zu werden. Bei mir im Promi-Talk haben wir über all das gesprochen. Es ging aber auch um eine frühe Gefängnisstrafe, um seine Zeit als rücksichtsloser Macho und um das Glück, erst spät Vater geworden zu sein.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Konstantin Wecker ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Wecker.
Freut mich auch. Grüß Gott.
Meine Frau hat mich gerade mit den Worten verabschiedet und das habe ich vorher tatsächlich noch nie gehört. Sie hat gesagt, Konstantin Wecker kommt zu dir. Oh, in den war ich mal so verliebt. Und jetzt sitzen wir da, Herr Wecker.
Das ist aber länger her, nehme ich mal an.
Das oder? Ist länger her und zum Glück war es wohl auch nur eine Schwärmerei. Also es geht nicht um Alimente oder Unterhaltszahlungen, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Nein, das war tatsächlich, muss so Ende der 80er Jahre gewesen sein. Da war sie so 18, 19.
Also gut,
ich habe dann natürlich schon noch mal nachgefragt. Sie hat gemeint, sie fand sie einfach immer einen tollen Typ. Und damit ist sie ja nicht alleine.
Naja, danke. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass ich 76 bin. Mhm. Und ich bin mir dessen auch gern bewusst. Es war interessant, weil ich hatte ja einen großen Bruch früher als junger Mann zwischen meinem Aussehen und meiner Poesie. Das heißt, meine Poesie war immer, und das wird auch ein wichtiges Thema dieses Gesprächs sein, und das fällt mir, je älter ich werde, umso mehr auf, war immer klüger als ich. Ich habe mir meine Gedichte und meine Liedtexte nie ausgedacht. Sie sind mir passiert. Mhm. Also ich habe sie nicht mit der Ratio geschrieben. Es gibt eine Ausnahme von 600 Liedern, ein Lied, das ist das Lied Sage Nein. Das habe ich geschrieben, als die ersten Ausländerheime brannten nach der Wende. Und das war ich habe bewusst dieses Lied geschrieben. Alle anderen Lieder sind mir wirklich zugeflogen und ich konnte sie pflücken wie die Blüten eines Maulbeerbaums. Und ich habe entdeckt, dass ich wirklich, wenn ich mit 20 was geschrieben habe, dann war das so viel weiter und manchmal sogar weiser, als ich es bin. Und das ist das Schöne an der Poesie, da dringen wir ganz in die Tiefe unseres Selbst. Und um das noch zu vervollständigen, damals kamen viele Frauen zu mir und sahen mich so mit meinem etwas macho-mäßigen Aussehen.
Sehr macho-mäßig.
Ja, sehr. Zum Teil sehr peinlich auch heute, muss ich sagen. Und dann haben sie den Kopf geschüttelt und gesagt, du willst diese Lieder geschrieben haben. Das glaube ich nicht. Mhm. Und zum Glück war ich in meinen Liedern, in meiner Poesie nie ein Macho. Und ich habe ja dann das Glück gehabt, habe wunderbare Frauen auch kennenlernen dürfen, die auch mehr meine Poesie betrachtet haben als mein Aussehen. Margarete von Trotta, John Bass, Mercedes Sosa, was waren das für großartige Frauen. Und ich konnte so viel von denen lernen.
Ich glaube, John Bass hat sie auch mal konkret verteidigt gegen diesen Macho-Vorwurf. Oder weil mal eine gesagt hat, wie kommst denn du daher? Das Hemd auf bis zum Bauchnabel und die Goldkette und so. Ein bisschen diese Brachialerotik und sie hat dann aber gesagt, wie war das, wer eine schöne Brust hat, darf sie auch zeigen.
Darf sie auch zeigen. Also sie wollte mich da sehr nett einfach verteidigen.
Aber weil Sie sagen, diese Diskrepanz zwischen dem Werk, das tatsächlich zart ist und poetisch und vielleicht für einen 20-Jährigen sogar ungewöhnlich weise, haben Sie ja gesagt, und dieser Hang, sich da so auszuleben, auch mit dieser ganzen Körperlichkeit. Ich weiß nur, in der Zeit, als meine Frau für Sie geschwärmt hat, da habe ich gedacht, was ist das für einer, der da so immer schwitzend und ja, sie kam zum Teil so brachial rüber.
Also das Schwitzen muss ich sagen, weil auf der Bühne, da war ich wieder anders. Auf der Bühne, das war für mich immer und ist es bis heute ein eher meditativer Akt. Also auf der Bühne bin ich im Jetzt, wirklich im Augenblick. Und das war ich immer schon. Und mir war es auch eigentlich scheißegal, wie ich während des Singens ausgeschaut habe. Dann in der Garderobe hernach und nachher an der Hotelbar war ich natürlich eitler, gar keine Frage. Aber auf der Bühne war mir das immer egal. Da war ich ich. Da war ich, ja, nicht mein Ego, sondern da war ich mein Selbst. Also das, was in mir wohnt und was meine Poesie geschrieben hat. Aber ich bin 47er Jahrgang. Das ist eine klassische Macho-Generation. Ja. Und ich stelle manchmal die Frage sogar den gleichalten Herren in meinem Publikum, sage ich, gibt es zu? Wir haben damals 68er Revolution. Wir haben den Feminismus zugelassen aus rein intellektuellen Gründen, aber nicht, weil wir wirklich davon begeistert waren. Und das hat sich gewandelt. Ich habe Jahrzehnte gebraucht und ich kann jetzt wirklich ehrlich von mir sagen, ich bin ein bekennender Feminist.
Ja, ich habe aus dieser Macho-Zeit ein schönes Zitat gefunden. Vielleicht kriegen Sie raus, von wem es ist. Ich würde es Ihnen gern vorlesen. Der Konstantin ist ein Überangebot an Mensch. Er ist von allem etwas zu viel. Er hat zu viel Kraft, er hat zu viel Lebenslust. Er kommt deshalb immer ein bisschen in Schwierigkeiten.
Ich glaube, das ist Dieter Hildebrandt.
Das ist Dieter Hildebrandt.
Ja.
Und man muss dazu sagen, natürlich ein wirklich guter, ein sehr enger Freund von ihm.
Ich habe ihn so geliebt und verehrt und das tue ich immer noch. Aber nicht nur als Künstler. Der Dieter war für mich auch immer ein ethisches Vorbild. Also wenn ich irgendwie moralische Fragen hatte, dann habe ich was unterschreiben sollte oder so, irgendwas, einen Aufruf, habe ich gefragt, Dieter, soll ich da unterschreiben? Wenn er gesagt hat, ja, habe ich unterschrieben. Wenn er nein gesagt hat, habe ich nicht unterschrieben. Also er war wirklich ein großes Vorbild für mich.
Und diese Beobachtung, die er hier in diesem Zitat so zusammenfasst, dieses Überangebot an Mensch, diese Kraft, dieses... Senta Berger hat es auf ein Wort gebracht. Sie hat gesagt, er ist ein Kraftlackel.
Ja.
Das ist ein schöner Begriff, aber fasst, glaube ich, auch all das zusammen. Haben Sie sich damals eigentlich auch so erlebt, als so... Ja, keine Ahnung, so voll überbordender Kraft, dass Ihnen manchmal selber auf den Nerv ging?
Ja, mir fällt's heute auf, vor allem auch beim Klavierspiel. Das war schon toll. Also das kann ich definitiv jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr währenddessen aufspringen und mit den Füßen auf die Tastatur. Das geht aus rein orthopädischen Gründen nicht mehr. Aber das war schon, wenn ich da manchmal so alte Fotos mir anschaue, das ist schon erstaunlich gewesen und war schon auch ein großer Vorteil, weil ich hatte wirklich wahnsinnig viel Power, ja. Und nicht nur geistig, sondern eben auch körperlich, ja. Und dieses Überangebot ist sehr schön beschrieben vom klugen Dieter.
Heißt das dann auch, dass Sie anstrengend waren für Ihre Mitmenschen?
Sicherlich war ich auch anstrengend und vor allem auch für mich selber.
Wie hat sich das geäußert, dieses für sich selber anstrengend sein?
Ja, wenn man so ein Übermaß hat an Kraft und auch und an Wollen, dann macht man halt extrem viele Dummheiten, die habe ich ja im Laufe meines Lebens auch gemacht. Aber die wollen wir jetzt gar nicht einzeln beleuchten, weil ich habe sie alle zugegeben. Ich habe sogar ein Buch geschrieben, Die Kunst des Scheiterns, in dem ich ganz klar nur über meine Niederlagen schreibe. Und ich finde, das ist auch gar nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist, und darum habe ich das Buch auch genannt, Die Kunst des Scheiterns, dass man irgendwann einsieht, dass man selbst die Verantwortung trägt für das, was man gemacht hat. Und nicht immer irgendwelche anderen, die Staat, der Kirche, der Staat, die Kirche, wer auch immer, die Eltern. Das ist eine ganz gute Ausrede manchmal, aber eigentlich sollte man sich darauf besinnen. Und ändern kann man nur etwas und lernen aus den Fehlern, wenn man sich selbst in die Verantwortung nimmt dafür.
Das haben Sie getan und was da jetzt gerade hier so durch den Raum schwebte, war natürlich Ihre Kokainsucht samt Haftstrafe nicht zu lang, aber das war so ein Wendepunkt in Ihrem Leben. Wir wollen das jetzt aber gar nicht ausbreiten. Ich würde lieber ein bisschen nach hinten noch weiter schauen, weil das hat mal eine kluge Kollegin gesagt, wenn ihr den Wecker verstehen wollt, dann müsst ihr mit ihm über seine Kindheit sprechen. Das ist wahrscheinlich bei jedem so, aber bei Ihnen sind da wirklich ganz tolle Spuren gelegt, wenn wir in Ihrem Elternhaus anfangen. Ihr Vater zum Beispiel war eine ganz bemerkenswerte Person, ein sanfter, antiautoritärer Mann, der 1914 geboren wurde, also in einer Zeit, in der Erziehung ja eigentlich hieß Knechtschaft.
Pädagogik war das damals.
Ganz brutale Erziehung.
Brutale Erziehung zum Gehorsam, zum militärischen Gehorsam. Und ich glaube ja, ohne diese Dreckspädagogik hätte sich der Faschismus gar nicht breit machen können bei uns. Wir müssen unglaublich aufpassen, dass sowas nicht wieder passiert, so eine Art der Pädagogik. Und mir wird klar, vor allem seit ich selbst dann ziemlich spät mit 50 Vater geworden bin, wie wichtig es ist, von den Kindern zu lernen. Das ist etwas, was wir hauptsächlich tun sollten. Die Kinder entdecken die Welt neu. Und sie sind so spontan und liebevoll und ehrlich und in ihren ganzen Handlungen so, es ist so richtig, was sie machen. Wir sollten von ihnen lernen, anstatt sie dauernd zu belehren. Und ich habe in einem meiner vielleicht wichtigsten Lieder geschrieben an meine Söhne, als sie schon größer waren: Ihr wart mir doch nur geliehen. Ich rede nicht gern um den heißen Brei, ich wollte euch nie erziehen. Erziehen zu was? Zum Ehrgeiz, zur Gier, zum Chef im richtigen Lager? Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz für Träumer und Versager. Und das finde ich, das möchte ich gerne allen werdenden Eltern mit auf den Weg geben. Erzieht sie nicht zu irgendwelchen Leistungsträgern, sondern habt dieses große Herz für Versager. Und für Träumer vor allem.
Ist Ihnen das gelungen? Weil ich habe selber Kinder und ich merke natürlich schon, dass ein enormer Druck da ist von allen Seiten, die Kinder natürlich in diesen Bahnen zu erziehen. Mhm. Und da locker zu lassen, ist schwer.
Ich glaube, das ist uns gelungen. Ja. Und ja, ich glaube schon. Und wenn man, da müssten Sie natürlich jetzt auch mit meinen Söhnen reden. Mhm. Die ja schon erwachsen sind, 26 und 24 Jahre alt. Aber ich glaube, durch die vielen Gespräche, die ich mit ihnen auch später führte, ich glaube schon, dass sie das mitbekommen haben und auch in ihrem Herzen weitertragen konnten.
Also sie haben ein gutes Verhältnis.
Ja, sehr gutes.
Und wenn wir nochmal auf Ihren Vater zurückschauen, der da mit Ihnen auch mit einer großen Sanftheit umgegangen ist.
Unglaublich. Also er war wirklich antiautoritär. Das heißt, er erzog mich zum Ungehorsam. Und das war natürlich deswegen so besonders, weil man darf nicht vergessen, als für mich als kleinen Jungen und dann auch im Gymnasium waren die Lehrer zu 99% Eudenazis. Mhm. Ja? Und ich eckte permanent an, weil ich habe ja was anderes von meinem Elternhaus mitbekommen. Meine Eltern waren eben keine Nazis. Und ich durfte mit ihnen über diese grausame Zeit reden, schon als kleiner Bub. Und es wurde nicht aus Scham totgeschwiegen, wie bei den meisten meiner Schulkameraden. Und mein Vater ging auch oft in die Schule. Zum Beispiel war er früher noch, das weißt du wahrscheinlich nicht mehr, es gab ja noch die Prügelstrafe eigentlich. Also Watschen war normal. Oder an die Wand stellen zur Strafe. Oder an der Nase gezogen werden oder so irgendwas. Und da ging mein Vater früher oft auch und hat sich da beschwert und hat gesagt, das könnt ihr nicht machen. Ja? Also er hat mich auch dann gegen diese brutale Erziehung, die da immer noch in den Köpfen der meisten Lehrer war, hat mich auch verteidigt.
Aber die Mutter war streng.
Die Mutter war strenger, aber auch nicht jetzt brutal oder sowas. Ja. Sie war strenger Und das war vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil sie hat mich wirklich sehr gefördert in meiner Kunst. Und was ich ja nie vergessen werde, ist, ich habe mit 12, 13 Jahren schon meine ersten Gedichte geschrieben und die mochte sie und die hat sie auch sich gerne angehört, wenn ich sie vorgelesen habe oder auch gelesen. Und dann, als ich so 22, 23 war, kam mal irgendein Manager auf mich zu, der hat mich wohl irgendwo gesehen und wollte aus mir so einen tollen Schlagersänger machen. Und da hat sich die Mama auch so, obwohl wir eine arme Familie waren, aber so dagegen gewehrt und hat gesagt, bleib du bei deiner Kunst, Konstantin, mach den Fehler nicht. Und mein Vater war ja auch ein Tenor, also er hat eine wunderschöne Tenorstimme gehabt und ich bin eigentlich mit der romantischen italienischen Oper groß geworden. Und ich hatte auch eine sehr schöne Knabenstimme und ich war eine tolle Traviata. Und wir haben zusammen die schönsten Liebesduette der romantischen italienischen Oper gesungen.
Sie mit Ihrem Vater dann?
Ja.
Im Wohnzimmer?
Im Wohnzimmer.
Fantastisch.
Und die Mama, da gibt es auch noch ein paar Aufnahmen, ich spiele die manchmal im Konzert sogar vor, gibt es noch ein paar Aufnahmen, Mama am Tonbandgerät, der Papa singt den Alfred, ich die Traviata. Und ich bin ihnen auch da so dankbar, wir haben musiziert aus Freude am Musizieren und sie wollten aus meinem Talent nie ein Kapital schlagen. Mhm. Ein paar Jahre später ist er dann der Heintje berühmt geworden. Kennst du wahrscheinlich auch
natürlich,
noch.
Natürlich,
ja. Und ich bin so froh, weil was weiß ich, was als Kind mit einem passiert, wenn man plötzlich berühmt werden muss.
Muss
ich in dem Fall sagen.
Ja.
Und das blieb mir erspart.
Also es wollte keiner ein Wunderkind aus.
Nee.
Sie haben mich jetzt zweimal geduzt, darf ich zurückduzen?
Ja, natürlich. Duzen wir uns.
Wunderbar.
Okay.
Also die wollten kein Wunderkind aus dir machen. Die Mutter hat die Poesie dir nahegebracht, der Vater die Musik. Ein Rüstzeug für eine wunderbare Künstlerkarriere, aber natürlich in so einer harten Nachkriegswelt erstmal ein Rüstzeug, wo keiner gesagt hat, Mensch, auf dich haben wir aber jetzt wirklich gewartet.
Also ich weiß noch, und das spielt auch für meine jetzigen Programme so eine große Rolle, weil ich merke in den letzten Jahren immer mehr, dass das Wesen, das Hauptwesen der Kunst und Kultur ist zurzeit, Mut zu machen. Mhm. Den Menschen Mut zu machen, zu sich selbst zu stehen und nicht irgendwelchen kruden Ideologien hinterher zu rennen. Und ich weiß noch, ich bin ziemlich gemobbt worden, auch im Gymnasium, wegen meiner verrückten Ideen.
Ja.
Und freiheitlichen, anarchischen Ideen. Ich habe bei Henry Miller als 17-Jähriger gelesen, der wahre Künstler muss Anarchist sein. Und das habe ich mir bis heute gemerkt und hinter die Ohren geschrieben. Und dann habe ich mir immer gedacht, ihr könnt's ruhig lachen. Ich habe meinen Dostojewski und der weiß, der schreibt viel besser als ich es sagen könnte, aber der weiß genau, dass ich recht habe.
Mhm.
Ich habe mich ermutigt gefühlt durch die Literaten und durch die Literatur.
Da muss man aber ganz schön stark sein als Jugendlicher, um zu sagen, ich bin eigentlich gegen alle Anwürfe von außen imprägniert, weil ich meine Bücher habe, weil ich mein Elternhaus habe. Die Pubertät ist ja eigentlich eine Zeit, in der man so anfällig ist auch für alles, was von außen kommt.
Ja,
bei dir
glaube,
kein
Nein, ich glaube, ohne Rimbaud, Rilke, Baudelaire und Georg Trakl hätte ich meine Pubertät nie und nimmer heil überstanden.
Mhm.
Also mir haben die Gedichte, mir hat die Poesie unglaublich Mut gemacht.
Das war also wirklich was, was dich gestützt hat und du hast es nicht gemacht, um die alten Lehrer zu provozieren? Oder war das ein schöner Nebeneffekt?
Das war ein schöner Nebeneffekt. Nein, ich habe es überhaupt nicht deswegen gemacht.
Mhm.
Ich weiß noch, mit 12 kann man mit 10 kann man, glaube ich, ins Gymnasium, 4 Jahre Volksschule.
10, 11.
Volksschule hieß es damals. Und dann war ich im Gymnasium. Und dann habe ich am ersten Tag in Unterricht ging ich mit einem Bakunin-Band unterm Arm.
Ein alter Anarchist.
Alter Anarchist.
Ja.
Und ich habe ihn zwar damals noch nicht gelesen gehabt, der war bei uns zu Hause rumgestanden, aber ich wusste, ich kann damit die Lehrer von Anfang an schon mal ärgern. Und ich habe es geschafft, ich habe sie geärgert damit.
Warum hast du nicht erst gewartet, ob die vielleicht nett sind? Du hättest ja auch einfach mal die ersten Tage verstreichen lassen können und schauen, vielleicht, es gab ja sicher auch
ein paar. Ja, ich habe ja nichts Böses getan, ich hatte nur ein Bakunin-Band. Ich habe natürlich gewartet, wie sie reagieren.
Aber frühe Lust an der Provokation, kann man sagen.
Ja, das hatte ich natürlich schon. Ich war auch sehr gestärkt durch mein Elternhaus darin. Ja.
Und die Eltern haben es dir auch nicht krumm genommen, dass du, wie alt warst du da? 13 erstmal abgehauen bist,
ja,
als freier Dichter zu leben.
Die Mama war natürlich sehr traurig. Klar, das ist ja immer wahnsinnig schlimm und mir tut es heute im Nachhinein auch leid, weil die muss ja sehr gelitten haben in der Zeit, wo ich da weg war und sie nicht wusste, ob ich überhaupt noch lebe und wo ich bin. Aber wirklich übel genommen haben sie mir es nicht. Und ich weiß noch, ich war ja als junger Mann das erste Mal schon mit 19 im Knast. Ja. Und dann kam mein Vater, besuchte mich und sagte die unvergessenen Worte: Konstantin, ich habe dir immer schon gesagt, zwischen Künstler und Verbrecher ist nur ein kleiner Unterschied. Wie es aussieht, taugst du nicht zum Verbrecher. Und das hat natürlich meine künstlerische Laufbahn sehr geebnet.
Ist aber auch wieder erstaunlich, also er kam nicht zu dir. Müssen wir vielleicht kurz sagen, ich glaube, dieser Aufenthalt im Knast war keine Lappalie. Ihr habt die Kasse einer Pferderennbahn, glaube ich, geknackt, 30.000 Mark erbeutet.
Wettgelder.
Unredliches
Geld.
Genau, eigentlich war es ein hochmoralisches Verbrechen.
Ja.
Kann man sich so zurecht,
zurechtlegen.
Ihr seid tatsächlich nach Norddeutschland geflohen und ihr habt ein Boot gekauft. Das war schon abenteuerlich, was ihr da veranstaltet habt. Also für die Eltern war es ein Albtraum. Und dann kommt dein Vater aber ins Gefängnis zu dir und überzieht dich nicht mit Vorwürfen und Moral.
Das war so unglaublich toll an meinem Vater.
Ja.
Ja. Er hat auch dann später zu mir gesagt, und Konstantin, glaub mir, ich werde nie mehr darüber sprechen. Also er wollte mir damit sagen, ich werde es dir nicht vorwerfen, irgendwann mal, dass er sagt, ja, du warst ja damals im Knast und wie auch immer. Und das hat er auch durchgehalten.
Nur damit wir das noch abrunden, wenn du gerade Gefängnisaufenthalt ansprichst, deine Mutter hat, glaube ich, auch mal was Bemerkenswertes gesagt, als du dann nach deinem Koks-Zusammenbruch, also nach jahrelanger Sucht, dann Gefängnisaufenthalt, und dann kam deine Mutter und hat zu dir, wenn ich es richtig weiß, gesagt, Gott sei Dank haben sie dich jetzt hier eingesperrt, weil sie so Angst um dich hatte, dass du das nicht überlebst.
Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja gespürt, dass ich war so süchtig, dass ich nicht mehr von allein aufhören konnte. Und ich habe gespürt, dass ich was ändern muss. Und ich habe damals dem Staatsanwalt, als sie mich verhaftet haben, mit Maschinengewehren und allem drum und dran, war ein befreundeter Regisseur von mir dabei. Die haben zu ihm gesagt, ein Österreicher, haben zu ihm gesagt, und du sagst kein Wort. Sagt er nur, blöd wäre ich sei. Und ich sagte, schön, dass Sie da sind. Der Staatsanwalt wollte mir unglaublich ans Leder dann über mehrere Prozesse. Das ist ein anderes Thema. Aber ich wusste, es muss sich was ändern. Und es hat mir wirklich eigentlich das Leben gerettet. Ich muss aber unbedingt dazu sagen, ich bin nicht dafür, Süchtige zu verhaften und zu kriminalisieren. Ich hatte unglaubliches Glück. Ich hatte Eltern, ich hatte Freunde, die auf mich gewartet haben. Ich hatte auch noch ein Publikum, das mir auch treu geblieben ist. Also ich hatte wahnsinniges Glück. Aber normalerweise, wenn du als Drogenabhängiger kriminalisiert wirst, kriegst du nie mehr in deinem Leben einen Job oder irgendwas.
Ja.
Also ich bin nicht dafür. In meinem ganz speziellen Fall war es für mich ein Segen.
Und das hat die Mutter dann mit den Worten dann auch rübergebracht, eben, dass sie jetzt Gott froh ist, dass du jetzt da sitzt und die Wende einleiten kannst, konntest du dann auch und du hast deine Karriere dann fortsetzen können. Was schon bitter war damals, war nicht nur, dass die Staatsanwaltschaft so hinter dir her war, sondern dass natürlich auch die Boulevardmedien da ein Riesending draus gemacht haben, das mit großem Genuss ausgebreitet haben.
Es kam dann eine Anfrage nach der anderen. Wir schreiben morgen von bestimmten Zeitungen, wir schreiben morgen einen großen Artikel über Sie. Sie können jetzt was dazu sagen. Das habe ich am Anfang noch wahrgenommen und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist ein völliger Blödsinn, die schreiben eh, was sie wollen. Ja. Und dann habe ich mich mit meiner Frau entschieden, überhaupt nichts mehr zu sagen. Und das war besser so. Ich wollte am Anfang noch einiges klarstellen. Ich wollte es ja nicht vertuschen. Ich habe ja immer zugegeben, was ich gemacht habe. Aber ich habe mich dann entschieden, einfach nichts mehr zu sagen. Und das war die beste Entscheidung.
Weil du gerade deine Frau angesprochen hast. Die hat dich kennengelernt in einer Phase, in der du innen wie außen, glaube ich, in einem ziemlich üblen Zustand warst. Kann man sagen, dass es dann echte Liebe sein muss, wenn in so einem Moment oder in so einer Phase einen die Liebe dann
trifft? Ich kann nur sagen, ich bin ihr unendlich dankbar. Und das war sehr, sehr schön und wichtig. Und vor allem haben wir dann unsere Kinder bekommen. Ja. Und ich bin sehr froh, ich konnte also meine beiden Kinder zeugen und miterleben in einem wirklich klaren, nicht bedrohten Zustand. Mhm. Und ich muss bis heute sagen, die Zeit, als meine Kinder klein waren, war sicher die wertvollste und glücklichste in meinem ganzen Leben. Und ich habe so viel gelernt von meinen Kindern. Und ich bin natürlich auch meiner Frau sehr dankbar, weil ich bin währenddessen immer noch auf Tour auch gewesen. Aber ich war dann die Zeit, die ich bei den Kindern war, war ich wirklich sehr intensiv und voll bei ihnen.
Ja. Du warst, glaube ich, 50, knapp 50, als der erste Bub kam. Da ist man natürlich ziemlich, also wenn nicht die Drogen dagegen spielen, ist man klar im Kopf und kann dann auch was lernen von den Kindern. Man
also
kann
ich hätte dann auch zulassen. Ich glaube, für mich wäre es ein Fehler gewesen, sehr viel früher Kinder zu haben.
Welche Rolle spielt Geld für dich? Da hat man immer ganz wenig gehört. Man konnte dann davon ausgehen, dass du welches hattest.
Ich konnte nie mit Geld umgehen und Geld spielt wirklich eigentlich keine große Rolle für mich und spielte und ich vor allem Besitz nicht. Und ich bin sehr dankbar, ich bin dem Schicksal sehr dankbar, dass ich auch immer diese spirituelle Seite an mir hatte. Und ich stand auch zu dieser Seite in den 70er Jahren, wo es völlig verboten war, spirituell und links zu sein. Das ging nicht.
Ging nicht zusammen,
ja,
ne?
Ja, das ging einfach nicht zusammen damals. Aber ich habe auch wunderbare Menschen kennenlernen dürfen. Ich habe mit Bernie Glassman, dem amerikanischen Zen-Meister, ein Buch geschrieben. Und ich habe den wunderbaren Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, für den ich auch ein Lied geschrieben habe, den kannte ich seit Jahrzehnten aus der Friedensbewegung. Und das war so belehrend, im schönen Sinn belehrend, mit ihm reden zu dürfen, weil er war so gescheit. Und er wollte sich nicht hinter einem wissenschaftlichen Sprech verstecken, sondern er wollte auch wirklich verstanden werden. Und eines seiner letzten Bücher hieß Liebe, Urquell des Kosmos. Das sagt ja der Titel schon sehr, sehr viel. Er war auch ein sehr spiritueller Mensch, wie übrigens sehr viele Quantenphysiker. Und ich war, Gott sei Dank, war diese Seite wohl durch die Poesie auch geweckt, war immer in mir. Und ich weiß, ich habe als 20-Jähriger habe ich Meister Eckhart gelesen und christliche Mystiker. Und ich war sehr begeistert von ihnen. Ich war vom Buddhismus sehr angetan. Und das ist etwas, was natürlich jetzt im Alter auch noch verstärkt auf mich zukommt. Was ich aber aus meinen Texten immer wieder auch herauslesen kann. Ich habe vor 40 Jahren in meinem Gedicht »Liebes Leben, fang mich ein« habe ich geschrieben, kann doch, was ich bin, nur sein, wenn ich es auch werde. Vor 40 Jahren. Mhm. Und jetzt will ich es langsam werden. Was ich immer geschrieben habe.
Ja, das hat man ja am Anfang schon, ne? Diese enorme Reife im Werk schon als Junger. Aber wie bist du jetzt abgebogen vom Geld? Also vom Geld bist du in die
Spiritualität. Es hat mich nie wirklich interessiert. Ich hatte das große Glück, ja, weil ich eben eigentlich ein eher spiritueller Mensch bin.
Okay.
Und ja, ich wurde auch nicht, wieder sind wir bei den Eltern, auch nicht dazu erzogen, ein toller Börsianer zu werden oder so irgendwas, sondern das spielte auch bei uns in der Familie nie eine wirkliche Rolle. Ich habe ein unglaubliches Glück gehabt, dass ich mit einem Beruf, den ich liebe, auch noch mein Lebensunterhalt verdienen kann. Also das ist ein wahnsinniges Geschenk, wenn ich daran denke, wie viele Leute müssen, nur um nicht hungern zu müssen, was arbeiten, was sie überhaupt nicht wollen. Ja, das ist ein Glück, ein Geschenk. Und ich habe schon auch als junger Mann immer gespürt, dass es wichtig ist, nicht nur in sich dieses Mitgefühl für andere zu entdecken, sondern auch ja, für andere da zu sein. Mhm. Und diese Liebe, ich nenne das jetzt mal Liebe, Urquell des Kosmos, diese Liebe, gibt ja viele Varianten der Liebe, wie wir wissen, und es ist auch ein Wort, das schwer missbraucht wird, aber ich glaube, wir wissen, wovon ich jetzt rede. Diese Liebe, die in uns allen wohnt, diese Liebe zu entdecken und dann auch tätig werden zu lassen, das ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe im Leben eines jeden Menschen.
Das hört man deshalb so gerne oder auch mit einem gewissen Schmerz, weil die Zeiten ja gerade was ganz anderes uns vorleben. Überall Gewalt, alles verroht. Es ist eine große Aggressivität, auch bei uns im Land hat man das Gefühl, ganz unversöhnliche Lager stehen sich gegenüber. Wie nimmst du das wahr?
Naja, wenn man allein davon ausgeht, dass wirklich 30% derzeit eine neofaschistische Partei wählen, dann ist das natürlich für einen alten Antifaschisten und Antirassisten und wie mich eine unglaublich erschreckende Tatsache. Und ich komme jetzt wieder darauf zurück, auf die Notwendigkeit der Kunst. Gerade genau in der Kunst dürfen wir das nicht verlieren. Diese Ideen, diese schönen menschlichen Ideen. Und vielleicht haben wir, ich lese auch in meinem Utopia 2.0 Programm einen Text, warum ich kein Patriot bin. Und da sage ich nochmal deutlich, wie wichtig es ist, sich dauernd an den Holocaust zu erinnern. Wir dürfen nicht vergessen, wie schrecklich in einer Diktatur ein Mensch werden kann. Vielleicht gibt es ja ein paar junge Leute, die sich jetzt sagen, ach, Diktatur ist vielleicht ganz toll, ganz geil, da kann ich mehr verdienen und da geht's mir besser. Aber wir müssen immer daran erinnern, wie grausam der Mensch sein kann. Und deswegen ist es so notwendig, an den Holocaust zu erinnern. Und ich hatte das Glück, ich war mit Holocaust-Überlebenden befreundet. Das war so eine Bereicherung meines Lebens, mit diesen Menschen sprechen zu dürfen und ihnen nahe sein zu dürfen.
Aber wie frustrierend ist das, für diese Werte zu stehen und sie in der Kunst auch echt wach zu halten und auch immer wieder neu zu erwecken. Und da draußen in der Welt kippt gerade was um oder bei uns im Land kippt wieder gerade was um und man spürt diese Hilflosigkeit. Das muss doch richtig schmerzen.
Wir brauchen die Träume. In einem Lied der jüngeren Zeit von mir heißt es, wir werden weiter träumen und keiner rede uns drein. Wir wollen überschäumen in unserem Eigensein. Und in Utopia sage ich, nennt mich gerne einen Spinner, der nicht passt in unsere Zeit. Doch ihr lebt in einem Albtraum. Mein Traum ist die Wirklichkeit. Und ich glaube, diese Hoffnung, dass diese utopische Idee, wirklich auch machbar sein wird. Und zwar nicht von irgendwelchen Herrschern, sondern von uns Menschen machbar, gemeinsam machbar sein wird. Die dürfen wir nie verlieren. Und Erich Fromm, ein großer Lehrmeister damals meines Studiums, ich habe ja Psychologie auch studiert und hauptsächlich eigentlich wegen Erich Fromm. Und der sagt immer so schön, wir dürfen, ich kann es nicht wörtlich zitieren, wir dürfen nie das Hoffen verlieren, auch weiter hoffen, wenn wir wissen, dass wir es nicht mehr erleben werden eines Tages. Das ist so wichtig.
Mhm. Ja. Das heißt aber, du hast den Glauben auch nicht aufgegeben an das Gute im Menschen oder dass so eine Entwicklung, wie sie jetzt im Gange ist, auch wieder eingefangen werden kann.
Ja, es können nach wie vor, Martin Luther King hat es gesagt mit Ich habe einen Traum. Und eines meiner Lieder heißt Ich habe einen Traum. Wir öffnen die Grenzen und lassen alle herein. Ich darf und will diesen Traum haben. Und es können auch ganz wenig Menschen, wenn sie sich wirklich zusammentun zum richtigen Zeitpunkt, können die Welt verändern. Es ist immer wieder passiert.
Das heißt aber, für dich ist es nicht schmerzhaft oder frustrierend, dass du, wenn du jetzt ein Konzert gibst, dann sind Menschen bei dir, die natürlich ganz offen sind für diese Ideen. Und die dich auch deshalb verehren, weil du für diese Ideen stehst.
Die machen mir Mut.
Die machen mir Mut. Aber du müsstest natürlich eigentlich die anderen erreichen.
Zuerst mal geht es darum, um dieses Mutmachen. Also das möchte ich noch mal betonen. Mir macht mein Publikum deswegen Mut, weil ich weiß, wir haben, da sind ein paar hundert, manchmal ein paar tausend Leute und wir haben die gleiche Sehnsucht. Nicht immer die gleiche Meinung, müssen wir auch nicht haben, aber wir haben die gleiche Sehnsucht. Und das macht mir Mut. Und das macht mir Mut, überhaupt weiter am Ball zu bleiben, weiter davon zu träumen und nicht entmutigt zu werden durch das, was derzeit alles passiert. Mhm. Ich gebe dir recht, eigentlich müsste ich noch andere erreichen, aber ich werde mich nicht verbiegen, um andere zu erreichen. Und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Eines meiner ersten Lieder hieß, ich singe, weil ich ein Lied habe, nicht weil es euch gefällt. Und dem bin ich zum Glück treu geblieben und ich habe in meinem Label Sturm und Klang ganz viele junge Künstlerinnen und Künstler, die sind alle 40 Jahre jünger als ich. Und die singen, weil sie ein Lied haben. Und meinen Studenten, habe ja manchmal unterrichtet an der Uni Landau und Würzburg, und dann habe ich immer gesagt, wenn ihr singt, weil ihr ein Lied habt, dann könnt ihr zu mir kommen. Wenn ihr singt, weil ihr berühmt und reich werden wollt, dann müsst ihr zu Dieter Buhl.
Schön, und das ist auch, da können wir wieder ein bisschen zurückgehen an deine Anfänge, als der erste Erfolg da war, damals mit dem Willi und als du dann mit dieser politischen Botschaft ja Erfolg hattest, dann hast du als nächstes, glaube ich, einfach ein schönes Liebesalbum gemacht oder ein Album mit Liebesliedern.
Liebesflug hieß das.
Liebesflug, genau. Und da ist das Publikum zum Teil bitter enttäuscht draußen und sagt, den Scheiß kannst du behalten.
Ja, die haben mir geschrieben, damals gab es ja noch keine Social Media, die haben mir Briefe geschrieben, ich zerreiß jetzt deine Bücher, zerstampf deine Platten. Und es war schon schlimm irgendwo, aber im Endeffekt berührte es mich nicht wirklich, weil ich wusste, ich folge meiner Poesie und ich tue damit das Richtige. Mhm. Und ich singe heute genau von diesem Album in meinen Programmen gerne zwei, drei Lieder. Eines davon, ein sehr anarchisches, schafft Touren, die Beketzer her und macht das Land chaotisch, dann wird es wieder menschlicher und nicht mehr so despotisch.
Sehr, sehr schön. Weil du vorhin mal gesagt hast, schon ein bisschen her, auf der Bühne ist wie Meditation für dich. Das heißt, da bist du frei von Gedanken, die dich sonst plagen, vom, keine Ahnung, Gedankenkarussell, gibt es ja viele Bezeichnungen dafür. Ja. Da ist mal Freiheit und angenehme Leere, oder wie fühlt sich das an?
Dieses Gedankenkarussell ist nicht da. Wir alle wissen ja, und ich meditiere jetzt wieder seit zwei Jahren sehr, sehr intensiv und gerne. Und wir alle wissen, dass es wahnsinnig schwer ist, den Geist mal still werden zu lassen und den Verstand still werden zu lassen. Und das Wunderbarste ist, das wirst du auch merken, wenn du leidenschaftlich irgendwas arbeitest, also wirklich gern, dann ist es auch so. Und wenn wir bewusst etwas denken, denken kann ja wahnsinnig schön sein, ja, wenn wir es bewusst tun. Aber wenn es uns denkt, dann kann es ziemlich grausam sein, ja, und nervtötend, ja. Und das habe ich auf der Bühne dann wirklich nicht. Ich folge dann meinen Liedern, ich folge meiner Musik und ich bin da. Ich habe in einem vielleicht wichtigsten, einem meiner wichtigsten Gedichte geschrieben vor 11 Jahren, jeder Augenblick ist ewig, wenn du ihn zu nehmen weißt. Und es geht um diesen Augenblick. Wann sind wir denn wirklich im Augenblick? Und wir werden feststellen, wenn wir das öfters mal erleben, hast du sicher auch schon erlebt, alle Menschen haben das erlebt, im Jetzt zu sein. Und plötzlich nachher merkt man dann, was das für eine unglaublich glückliche Phase auch war.
Ja, ja. Aber auch schmerzlich, weil man den Moment dann halt doch wieder nicht festhalten konnte.
Wenn du währenddessen denkst, dass du ihn nicht festhalten kannst, ja,
währenddessen
dann
blöd.
Ist es schmerzlich.
Ja, dann, ist schon,
dann ist es blöd.
Ja, dann hat man ihn ja wieder nicht erwischt.
Die Buddhisten sagen so schön, alles ist vergänglich und wir sollten auch als junge Menschen, nicht nur in meinem Alter, dran denken, dass das Leben wirklich vergänglich ist. Alles ist vergänglich. Und diese Vergänglichkeit bringt uns dann zu dem Gedanken des Augenblicks. Ich will das noch mal kurz weiter zitieren. Jeder Augenblick ist ewig, wenn du ihn zu nehmen weißt, ist ein Vers, der unaufhörlich Leben, Welt und Dasein preist. Alles wendet sich und endet und verliert sich in der Zeit. Nur der Augenblick ist immer. Gib dich hin und sei bereit. Wenn du stirbst, stirbt nur dein Werden. Gönn ihm keinen Blick zurück. In der Zeit muss alles sterben, aber nichts im Augenblick.
Vor 11 Jahren geschrieben?
Ja, und langsam beginne ich es zu verstehen.
Und weil du da schon jetzt da inflationär von Vergänglichkeit und Sterben und so, jetzt bist du 76, wie ich dich kenne, wirst du es tun, dich dann auch mit der Vergänglichkeit auseinandersetzen. Macht dir das Angst? Macht dir die Lebensphase jetzt gerade Angst? Oder kannst du so viele Augenblicke fassen und wertvoll finden?
Angst nicht unbedingt, aber es ist streckenweise immer wieder beunruhigend, gar keine Frage. Vor allem deswegen beunruhigend, weil man merkt, wie man auch körperlich älter wird. Ja?
Den Fuß nicht mehr auf den Klavier tasten.
Genau, zum Beispiel. aber Angst eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe die Chance, weil ich so glücklich auch auf diese vielen Geschenke in meinem Leben zurückblicken kann. Sicher war ich da als junger Mann sehr viel eitler und habe mir gesagt, das ist mein Verdienst, das habe ich mir erarbeitet und ich bin so toll und wie auch immer. Heute sehe ich eigentlich immer mehr, dass alles nur Geschenke waren. Was für ein Glück habe ich in meinem Leben gehabt. Glück mit meinem Elternhaus, ein Glück mit meiner Poesie, mit meinen Gedichten, die mir zugeflogen sind, mit meinen Melodien, mit so vielen wunderbaren Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ich hatte unglaublich viel Glück.
Du hast aber was draus gemacht aus den Geschenken. Du hättest auch die zweite Rennbahnkasse klauen können, dann wärst du wahrscheinlich. Dann hättest du mit dem Geschenk nichts angefangen. Oder? Also ein bisschen Eigenverdienst darf man sich ja auch zuschreiben? Oder bist du überhaupt nicht stolz auf das, was du erreicht hast?
Stolz ist vielleicht ein Wort, das ich gar nicht so gern verwende. Also, ja, ich merke gerade in den letzten Jahren, dass ich, wenn ich so über sowas nachdenke, dass eigentlich die Dankbarkeit überwiegt. Die Dankbarkeit, weiß nicht, bin ich stolz? Ja, manche Sachen machen einen stolz. Aber ich finde, früher hat mich eher stolz gemacht, wenn ich in der Lage war, 5 Kilometer zu laufen und zu joggen oder ein paar Kilo abzunehmen oder sowas macht einen dann stolz. Aber ich bin wahnsinnig glücklich drüber und dankbar, dass ich so vielen Menschen ein Wegbegleiter sein konnte, auch über 40 Jahre, manche schon über 50 Jahre. Und das ist einfach wahnsinnig schön.
Ich habe vor kurzem eine Frau sagen hören, als sie aus einem deiner Konzerte gelaufen ist, hat sie gemeint, ab und zu muss man mal wieder zu einem Konstantin-Wecker-Konzert gehen, dann geht man wieder aufrecht durchs Leben.
Ach, das ist schön.
Das ist schön, oder?
Das freut mich wahnsinnig.
Also das ist sowas, was dich, glaube ich, schon dann auch ein bisschen stolz machen kann.
Unglaublich, ja.
Konstantin, vielen, vielen Dank. Wenn meine Frau dieses Gespräch hört, dann ist sie neu in dich verliebt. Ich ahne es schon. Damit muss dann aber ich umgehen.
Grüße auf jeden Fall, deine Frau. Du hast wieder alles ganz herzlich von mir.
Vielen, vielen Dank und viel Freude und freie Momente bei den Auftritten, die jetzt dann kommen.
Ich danke dir auch. Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. In der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.